Wir zum vierten Advent uns Gedanken machen über eine Adventsperson, das ist die Elisabeth. Ich habe jetzt die Maria betrachtet, ich habe den Josef betrachtet, ich habe den Zacharias betrachtet und jetzt heute bin ich bei der Elisabeth angekommen. Denn sie alle haben beigetragen zu dem Werden Jesu, zu der Heilsgeschichte, dass Jesus wirklich der Messias geworden ist, der Heiland geworden ist. Sie haben ja eingeleitet mit dem Zacharias, dem Priester, der im Tempel dient am Altar. Plötzlich der Engel ihm mitteilte, du, das, was von deiner Frau geboren wird, das wird der Wegbereiter sein. Und ich bin Gott dankbar für Menschen und Männer und Frauen, die Wegbereiter für Jesus geworden sind. In all den Jahrhunderten, all den Zeiten. Es ist nicht einfach, Wegbereiter Jesus zu sein und Gott zu dienen. Also es ist schon eine große Aufgabe, aber die haben das geschafft, mit Gottes Hilfe. Halleluja. Mein Thema ist heute, mein Geist jubelt über meinen Gott. Das ist also, was die Elisabeth sagt und was die Maria sagt, sie jubeln. Also Weihnachten, Geburt Jesu, das neue Werden, das neue Heilswerden, das ist also Jubel, Freude am Herrn. Ich freue mich, dass alle gekommen sind, trotz dem Glatteis, trotz den Warnungen, bitte gehen Sie nicht aus dem Haus. Eigentlich sollte ich auch hier gar nicht stehen. Ich bin ja noch bis zum 13. Januar krankgeschrieben. Meine Augen sind operiert worden. Ich sehe euch, braucht keine Angst haben. Und dann bin ich nochmals ein paar Wochen krankgeschrieben. Also eigentlich dürfte ich gar nicht predigen, aber ich tue trotzdem. Also sprechen kann ich mit dem Mund, da brauche ich keine Augen dazu. Okay, also wir dürfen uns von Krankheit, von Eisglätte, vom Schnee, vom Unwetter und so weiter nicht abhalten, Gott zu dienen. Oder vom Alter. Ich denke nur an die Elisabeth, die sagt ja, also oder der Zacharias sagt, meine Frau ist viel zu alt dazu, die kann das nicht mehr. Oder die Sarah in der Bibel, ja, wir können keine Kinder mehr kriegen. Bei Gott gibt es kein, wir können nicht. Oder unmöglich. Dann macht man weiter. Auch wenn der Leib erstorben ist und wenn man blind ist und wenn man stumm ist und so weiter. Und Zacharias ist stumm geworden und hat trotzdem weiter seinen Dienst verrichtet, bis dann sein Dienst ausgelaufen ist. Und dann ist der Johannes geboren und hat er einfach hingeschrieben, wie soll der Bub heißen? Johannes. Und dann ist die Sprache wiedergekommen. Du wirst merken, wenn du Gott dienst, kommt deine Sprache wieder, kommt deine Kraft wieder, kommt deine Freude wieder, kommt der Jubel wieder. Solange du Gott nicht dienst, kannst du alles vergessen, kannst dich eingraben. Kannst dein Testament machen. Aber wenn du anfängst, Gott zu dienen und das tust, was er dir gesagt hat, wozu er dich berufen hat, was er dir aufgetragen hat, die Freude wird wiederkommen und die Freude wird wieder fließen. Und ich kann mir vorstellen, der Zacharias ist noch ganz jung geworden. Ich muss vorstellen, mit 80 Jahren Papa zu werden. Manche haben schon mit 20 Jahren Schwierigkeiten. Aber der mit 80 Jahren, der verstehst du, krabbelt auf alle vier, hoppa, hoppa, Reiter. Spielt im Sandkasten, baut Sandburgen, ja, verstehst du, und geht auf die Berge und wandert mit diesem kleinen Johannes und sagt, du pass auf, du wirst mal ein großer Mann werden. Und er gibt diesem Jungen Hoffnung, du wirst sogar der Wegbereiter des Herrn sein. So, nur das nebenbei. Morgen haben wir Heiligabend, Gottesdienst, ich lade euch alle um 16 Uhr ein. Ich verspreche euch die Wahrheit, ich werde nur eine Stunde predigen oder den Gottesdienst nur eine Stunde halten. So, wir werden eine gute Zeit haben, also kommt und wir wollen an die Geburt Jesu denken, was da passiert ist und wir wollen uns freuen. Wir wollen nicht nur auf die Geschenke, es geht nicht um die Geschenke, es geht nicht um die Gaben, es geht nicht um das Materielle, es geht um das, was wirklich passiert ist. Jesus ist gekommen. Halleluja. So wie Ostern, er ist auferstanden. Ich habe mich so erschreckt, als mich jemand aus Madras anrief an einem Ostermorgen. Halleluja, Jesus lebt. Ich habe gedacht, Bruder, ich schlafe ja noch, weil die haben eine andere Zeitverschiebung. Halleluja, Jesus lebt. Weißt, wo sind wir denn? Wir sind nicht in dieser materialistischen Zeit, dass wir nur um das Irdische bedacht sind. Das Irdische vergeht so schnell. So schnell kannst du gar nicht in die Hände bekommen. Das zerrinnt dir wie Sand in den Händen. Und was bleibt dir noch ein paar Sandkörner nachher? Also was bleibt dir, wenn du nachher in die Ewigkeit gehst? Was nimmst du mit in die Ewigkeit? Vielleicht deine Brille? Vielleicht dein Taschentuch? Vielleicht dein Taschenmesser? Was nimmst du mit in die Ewigkeit? Gar nichts von diesem ganzen Plunder. Vergiss es. Deshalb, lasst uns Jesus an erster Stelle setzen. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Das Problem, warum bei manchen Leuten schlecht geht, ist, weil sie Jesus an der letzten, allerletzten Stelle haben, als Nothelfer. Jesus ist kein Nothelfer, er ist Nummer eins. Halleluja, er ist Nummer eins. Dann haben wir am ersten Weihnachtstag Gottesdienst um 11 Uhr, nicht um 10 Uhr wie gewöhnlich. Und Mittwoch haben wir dann keinen Gottesdienst. Und dann werden wir am Silvester, am 31. Dezember, das Silvester, dann werden wir zuerst mal eine Abrechnung machen. Ende gut, alles gut. Weißt du, guck mal, die Welt sollte untergehen und die steht immer noch. Die Leute sind noch verrückt. Die Welt wird ewig bestehen. In meiner Bibel heißt es, die Welt wird ewig bestehen. Auch wenn es in der Bibel heißt, Himmel und Erde werden vergehen. Das System wird vergehen. Die Organisationen werden vergehen. Die Menschen werden vergehen. Aber die Erde, die Gott geschaffen hat, Gott macht nichts für nichts. Er schafft für die Ewigkeit. Himmel und Erde hat er gemacht, damit sie immer vor Gott steht. Und die Erde ist sein Fußschemel. Von wegen Erde wird vergehen. Gott wird sein Fußschemel nicht wegschmeißen. Also, Ende gut, alles gut. Wir werden Gott danken für das, was gewesen ist, das ganze Jahr über. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben warme Stube gehabt. Wir haben Strom gehabt. Wir konnten auch unseren Strom bezahlen. Also Gott hat wirklich Wunder gewirkt. Und wie es nächstes Jahr ausgehen wird und wie es nächstes Jahr weitergehen wird, das überlassen wir ruhig dann Gott. Dann wir wollen einfach unser Leben in Gottes Hand legen. Der bis heute uns gesegnet hat, so reich geholfen hat und beigestanden hat, der wird auch morgen mit mir gehen und mit dir gehen und mit uns gehen. Also ich habe keine Angst, ich habe einen großen Gott. So, ich schaue nicht auf die Probleme, ich habe genug Probleme, glaubt mir das. Ich kann euch ganz Bücher schreiben. So, ich habe genug Probleme, aber ich weiß, mein Gott ist größer als alle meine Probleme zusammen. Viel größer, viel größer, viel größer. Mein Geist jubelt über Gott. Also eigentlich möchte ich ganz was anderes predigen heute und so weiter. Aber ich möchte mal an meinen Gedanken festhalten, denn ich möchte so ein Konzept rüberbringen. Weißt du, Gott dienen ist eine ganz feine Sache. Eine schöne Sache, eine tolle Sache. Das Gesündeste, was es überhaupt gibt. Das Angenehmste. Weißt du, Gott dienen, einfach dafür ist da sein. Timo, ich freue mich, dass du da bist. Er studiert Theologie. Ich habe gesagt, einfach, wenn du mal gestorben bist, kannst du hier predigen. Also, Gott möge uns alle segnen. Wir sind gekommen einfach, um Gottes Wort zu hören, Gott zu erfahren. Also, Silvester, nochmals ganz kurz, haben wir Lob und Dank Gottesdienst, dann haben wir anschließend Taufe. Und jemand hat geschrieben, darf ich meinen 11-jährigen Jungen auch taufen? Warum? Wenn ein Mensch glaubt an Jesus Christus, der darf getauft werden. Der darf getauft werden. Egal wie alt ist. Jesus ist mit 12 Jahren im Tempel gewesen und er sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Weißt du? Und es werden Leute kommen, die vielleicht gar nicht von der Gemeinde sind, die sonst irgendwo sind und sich taufen lassen möchten, ungezwungen. Weißt du, wir sammeln keine Mitglieder. Wenn ich Mitglieder sammeln möchte, dann würde ich sofort, sobald du hier über die Türschwelle kommst, gleich einen Zettel in der Hand geben, bitte unterschreiben Sie. Aber ich sammle keine Mitglieder. Weißt du, ich sammle Glieder für den Leib Jesu Christi, für die Gemeinde Jesu, die im Himmel angeschrieben ist, nicht hier in Berlin irgendwo oder sonst irgendwo registriert ist. Nein, wir sammeln Glieder für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Ich habe schon so viele Menschen getauft und so viele Menschen einfach in die Hände Gottes gelegt, die kenne ich gar nicht mehr, die sehe ich gar nicht mehr. Aber es ist schön zu hören, gerade jetzt an Weihnachten, ich habe so viel Post bekommen. Ich bin also gerade übers Internet und so weiter. Oh, wir sind immer noch beim Herrn. Nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, wir vergessen nicht, was du uns gesagt hast, was du uns geweissagt hast, was du uns ins Lebensbuch geschrieben hast oder einfach bei der Taufe mitgegeben hast. Das erfüllt sich alles jetzt nach 37 Jahren. Verstehst du? Da vergehen Jahre, oft Jahrzehnte. Und dann hörst du wieder. Und die erinnern sich, wir haben dich im Internet, im Facebook gefunden oder sonst noch wo gefunden. Weißt du, man findet einander. Und selbst wenn wir uns hier auf dieser Erde nicht einander finden, wir finden uns im Himmel wieder. Halleluja. Und wir arbeiten für den Himmel, für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Dann die Taufe und anschließend wollen wir dann mit Gebet und so weiter ins neue Jahr gehen. Und Gott hat mir 150 neue Sprüche gegeben für meine Geschwister. Die bin ich fertig, die Korrektur ist gestern angekommen. So ich werde es dann weitergeben im neuen Jahr mit voll Power hinein ins neue Jahr. Wir werden also Silvester die Losung ziehen und wer nicht da sein kann, am 1. Januar, dann Dienstag um 19 Uhr, unser Neujahrsgottesdienst. Wir werden voll Power durchstarten. Ein guter Start ist ein halber Durchbruch. Wenn du das Jahr schlecht anfängst, wirst du auch schlecht das Jahr mit aller Not und Mühe durchziehen. Deshalb ein guter Anfang. Morgens aufstehen, Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Amen. Raus aus dem Bett. Und dann stehst du. Aber wenn du sagst, oh, draußen ist Glatteis, draußen ist Schnee, draußen ist Unwetter, draußen ist das, draußen ist das, draußen ist das. Lass doch das, was draußen ist, draußen sein. Wichtig ist, was in deinem Herzen drin ist. Das ist ausschlaggebend. Wenn in deinem Herzen Freude ist, dann hüpfst du und springst du, dann jubelst du und jauchst du. Nicht, was draußen alles ist. So, mein Geist jubelt. Advent. Christliche Feste sind Freudenfeste. Ob jetzt Ostern ist, Ostern, weißt du, der Herr ist auferstanden. Pfingsten, der Heilige Geist ist da. Das sind Freudenfeste. Weißt du, und da jubelt die Gemeinde und da fragen sich die Menschen in Jerusalem, ja, wo soll das alles noch hinführen, wenn es noch so weitergeht und sich steigert? Gut, besser, am allerbesten, noch besser. Diese Steigerung und so weiter, wo kommt das hin? Und dann die Mission, die Gemeinde Jesu wächst, die explodiert. Nicht nur in Jerusalem, dass sie alle auf einen Haufen zusammen sind. Nein, weltweit verstreuen sie sich und überall entstehen Gemeinden, so kleine Funken und Flammen. Christentum ist nichts zum Trauern und zum Klagen und Weltuntergang. Nein, die Welt geht weiter für uns. Bei den anderen geht die Welt unter, aber bei den Christen, wir fangen es richtig an. Wenn die anderen zumachen, machen wir es auf. Wahre Christen, sie jubeln, sie freuen sich über ihren Gott, sie freuen sich über die Gnade, die sie erleben, die Liebe Gottes, die sie erfahren, sie freuen sich. Weißt du, die Religion engt die Menschen immer ein. Du darfst nicht lachen. Stell dir vor, geh Heiligabend um Mitternachtsmette, geh mal irgendwo in der Messe und fang an zu lachen. Sag, Halleluja! Die Ordner werden dich an die Ohren raustragen. Weißt du, da ist es eine Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Und die Hirten sind hingegangen. Die haben ihre Schafe vergessen. Die haben alles vergessen. Christentum ist ein Fest der Freude. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und er will, dass wir feiern. Gott will, dass Menschen frei sind, dass Menschen happy sind. Und dass wir alle ein Happy End haben irgendwo in unserem Leben. Gott segnet die Menschen, er unterdrückt nicht die Menschen. Geschwister, wenn wir einen Gott kennen, der uns unterdrückt, der von uns nur fordert, der von uns nur verlangt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, dann kann es gleich zum Kommunismus gehen. Aber bei Gott musst du nichts. Weißt du, wenn du geliebt wirst, wenn du verstanden wirst, wenn du angenommen wirst, du machst es von selber, aus Liebe. Der Teufel will uns das Leben, das christliche Leben mies machen. Er will uns aussaugen, uns das letzte Hemd ausziehen, uns bloßstellen, uns nackt darstellen, blamieren vor aller Welt, dass dir das Lachen vergeht, die Freude vergeht. Er will dich entmutigen, dich quälen und drangsalieren. Aber Christus macht uns glücklich. Er nimmt uns an und sagt, kommt her. Er herzt die Kinder. Er segnet die Menschen. Er verflucht niemand. Jesus verflucht niemand, außer dem Feigenbaum. Er verflucht niemand. Du musst dich vor dem Teufel in Acht nehmen, wie vor einem bissigen Hund. Und ihn zurückweisen. Geh! Ich habe neulich gesehen, da hat einer seinen Hund geführt und der Hund hat nicht gespurt. Du, dann hat der geschimpft. Und der Hund hat hingesetzt und die Ohren hochgesteckt und war ganz zahm und ganz lieb. Aber du musst nur Wissen gebieten. Die meisten Christen haben keine Ahnung, was Autorität ist. Die lassen sich von ihrem Hund drangsalieren. Und dann geschweige denn vom Teufel. Lass dich vom Teufel nicht irgendwie da in Engpässe treiben. Steh auf deine Füße und sag, so spricht der Herr. Und das ist, was Gott mir in seinem Wort verheißen hat. Sein Wort ist voller Verheißungen. Und Gott erfüllt sein Wort. Und genauso wie ich jetzt gestern von Zacharias gepredigt habe. Und dein Gebet ist erhört worden. Gott erhört Gebete. Gott lässt dich nicht hängen. Du musst vielleicht etwas länger beten manchmal. Und lange beten. Denn ich denke, nur guck mal, wie die Israeliten, die haben 400 Jahre lang gebetet, Herr, schick uns den Messias, schick uns den Erlöser. Uns reicht Babylon, die Perserreich und die Griechenreich und die Römerreich. Uns reicht die ganzen Reiche. Wir wollen mit den ganzen Supermächten nicht mehr zu tun haben. Wir brauchen Erlösung von diesen Supermächten. Und dann kommt der Engel Gabriel im Tempel, während der mit seiner Räucherpfanne dasteht, kommt und sagt, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Der Messias wird kommen und dein Junge wird der Vorbote sein von diesem Messias. Dein Junge. Muss vorstellen. Weißt du, du betest vielleicht, oh Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und plötzlich sagt er, durch dich wird der Wille Gottes geschehen. Du bist der Mann und die Frau, die den Erlöser bringt, den Messias bringt, den Heiland in diese Welt bringt. Du bist, was die Zustände heilt. Du bist es. Du denkst ja, immer müssen andere kommen. Da muss ein Evangelist von was weiß ich von woher kommen, ein Pastor von wo, sonst woher und ein Superstar von sonst irgendwo. Nein, Gott sagt, du bist die Frau, du bist der Mann. Ja, aber wir sind schon so alt, lieber Gott. Oder Maria, ich bin zu jung. Also bitte, ihr habt noch nicht studiert. Ihr habt noch keine Lebenserfahrung. Ich kenne keinen Mann. Nicht einmal einen Mann. Ich bin noch nicht einmal verheiratet. Und ich soll den Messias bringen? Also bitte, lieber Gott, du hast dich getäuscht. Du hast eine falsche Adresse dir gewählt. Nein, Gott hat sich nicht verwählt und versprochen. Wenn er dich meint, dann meint er dich. Wenn er dich angeguckt hat und er sagt, du, mein Lieber, oder sie. Der Teufel will einfach dich entmutigen. Du bist zu jung, bist ungebildet, zu unerfahren, hast zu wenig Geld auf dem Konto, kannst das nicht und so weiter. Und er will dich entmutigen. Lass dich mit dem Teufel auf keine Diskussion ein. Weißt du, es ist Advent, es ist Weihnachten, es ist euch ist heute der Heiland geboren. Und nicht nur da in Bethlehem, sondern der Heiland ist auch in deinem Herzen geboren. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Da stehst du ganz stramm, wenn du weißt, in mir ist Jesus. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was sie überhaupt in sich tragen. Du weißt gar nicht, was für einen Schatz du in deinen irdenen Gefäß trägst. Lass dich also in keine Diskussion mit dem Teufel. Der Teufel will dich nur fertig machen, dir deine Kraft nehmen, dir deinen Glauben nehmen, dir deine Freude nehmen, dir deinen Frieden nehmen und dir das Leben schwer machen. Und er wird versuchen, mit allen möglichen Mitteln dir das Leben schwer zu machen. Damit du ja nicht jubelst, damit du ja nicht freust. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir haben so schönes Potpourri gesungen von Chorus hin. Weil Jesus lebt, lebe ich morgen. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Und so weiter. Es war ein Potpourri. Und du solltest wieder dein Potpourri zusammenstellen. Diesen christlichen Eintopf, wo du alle diese Lieder reinsteckst, was dir Freude macht. Sing nicht Trauerlieder. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, steht in der Bibel einmal. Du solltest also keine Lieder, Entschuldigung, Moll-Lieder sind auch schön, aber nur in Moll singen. Weißt du, da singt man wunderbare Texte, aber ganz tief unten im Keller. Aber wir sollen Dur singen. Weißt du, so Militärmusik ist immer in Dur gesetzt. Wir sollen in Dur singen, positiv, optimistisch, zuversichtlich, guter Laune und dann marschieren. Und dann marschieren. In dem Namen Jesu haben wir was? Den Sieg. Nicht den Verlust und den Misserfolg. Den Sieg. Und wenn du traurige Stunden hast, fang an, Gott zu jubeln. Guck mal, die ganzen Adventsgestalten, die ganzen Weihnachtsgestalten, die haben Gott gejubelt. Die haben gejubelt. Die Engel haben gejubelt. Die Hirten waren erstaunt. Uns ist mitgeteilt worden, euch ist heute der Heiland geboren. Und Maria konnte es gar nicht fassen. Die sagte, wie? Und sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Weißt du, was das heißt? Du sollst singen und spielen in deinem Herzen. Du musst nicht Klavier spielen können oder Gitarre spielen können oder brauchst auch nicht mal Mundharmonik oder Flöte. Weißt du, aber in deinem Herzen, da kannst du die größte Orgel dieser Welt spielen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe den Namen des Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen und der dich mit Gnade krönt und dir voll einschenkt. Weißt du, Gott ist kein sparsamer Gott. Gott muss nicht sparen an Energie, Gott muss nicht an Wasser sparen, Gott muss an gar nichts sparen. Der hat alles in Überfluss, Geschwister. Der macht nur so, breitet seine Hände aus und dann fliegt alles und vibriert alles und bewegt sich alles, der dir voll einschenkt. Und wenn Jesus was macht, macht er immer das Beste. Den besten Wein, den es überhaupt in Kana je gegeben hat. Das macht Jesus. Aber der Teufel will sagen, weißt du, das ist religiöser Fanatismus. Das ist Schwärmerei. Aber ich sage euch eines, wenn wir nicht anfangen zu schwärmen, wir werden nirgendwo hinkommen. Wir müssen schwärmen, wir müssen begeistert sein, wir müssen voller Freude sein. Mein Geist jubelt über meinen Gott. Und hier lese ich dann weiter. Gott segnet das Kleine, die geringen Anfänge. Weißt du, da muss man gar nicht groß, jetzt brauche ich schon eine Tonne Hilfsgüter. Nein, du brauchst keine Tonne Hilfsgüter. Du brauchst nur den Segen Gottes. Der Segen Gottes macht dich reich ohne Mühe. Wenn Gott dich nicht segnet, kannst du dich plagen und plagen und plagen und plagen und plagen. Dein Leben ist voller Plagen. Aber der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Das fliegt einem zu. Es begab sich plötzlich, heißt es in der Bibel. Es begab sich. Wenn Gott die Menschen berührt, dann begibt sich das alles von selbst. Plötzlich kommt jemand und sagt, Sie, ich möchte Ihnen helfen. Oder kann ich für Sie was tun? Oder ich habe von Gott einen Auftrag für das und jenes. Plötzlich sind wir mit hineingenommen in das Geschäft Gottes. Und wir beteiligen uns an der großen Sache. Gott führt Menschen zusammen. Und ich denke jetzt, Elisabeth und Maria, die werden zusammengeführt, diese zwei Frauen. Die kennen sich zwar von der Verwandtschaft und dergleichen, aber beide wissen nicht, was mit ihnen los ist. Dass sie was im Bauch haben. Dass sie schwanger sind. Die haben keine Ahnung. Weißt du? Und plötzlich, als die Maria zu der Elisabeth kommt, plötzlich hüpft das Kind und sagt, wie bitte? Du bist auch schwanger? Ja, du wirst überrascht sein. Weißt du, wenn Gott Menschen berührt und Menschen dann zusammenkommen, gesegnete, glaubende Menschen, die sind plötzlich alle schwanger. Die sind alles gesegnet. Die haben alle etwas. Deshalb heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so soll jeder etwas haben. An geistlichen Gaben, an geistlichen Geschenken und an geistlichen Segnungen, an Gottes Inspiration, an Gottes Worte. Wir sollen immer was haben. Bei Gott, da erlebst du so viel, dass dir kein Platz für Traurigkeit mehr bleibt. Da wirst du so gesegnet sein, mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn du Stress hast, auch wenn du Schwierigkeiten hast, auch wenn du unten durchgehst. Weißt du, wenn du in Gott bist, dann fängt das Eis um dich herum zu schmelzen. Plötzlich ist Frühling in deinem Leben. Und ist Frühling im Zacharias sein Leben gekommen. Du hast gedacht, jetzt bin ich der 24. Jetzt ist Ende von meinem Dienst. Jetzt bin ich alt genug. Das ist jetzt mein Dienst als Priester. Ich bringe diese Räucherpfanne. Jetzt ist bald alles vorbei. Nein, da fing erst richtig alles an. Sonst wäre er auch in der fernen Liefen irgendwo da untergegangen in einem Tempel. Aber jetzt fängt Gott eine neue Geschichte an. Er steht nicht im Alten Testament, sondern jetzt plötzlich steht er im Neuen Testament. Eine ganz neue Tür tut sich für sein Leben auf. Und die Traurigkeit verfliegt. Oder wir müssen einfach wünschen, vielleicht im Himmel wird es mal besser werden. Nein, hier, jetzt und heute wird es jetzt gut werden, Zacharias. Mit dem Kommen Jesu kommen große Wenden in dem Leben der Menschen, in der Heilsgeschichte oder auch persönlich in den beteiligten Leben, die sich da um Jesus sich versammelt haben oder mit Jesus zu tun haben. Plötzlich wird alles Bisherige in den Schatten gestellt, ob es bei den Juden oder bei den Heiden ist. Weißt du, plötzlich ist alles neu. Plötzlich bewegt sich was. Plötzlich tut sich was. Und da kommt diese Elisabeth und diese Maria, die kommen zusammen und sie fangen an zu jubeln. Ich kann mir vorstellen, jung und alt, da gibt es keine Generationskonflikte. Weißt du, oft haben wir in unserem Leben, in den Gemeinden hin und her, haben wir Probleme, jung und alt. Also die Alten sagen, die Jungen, die müssen noch mal zuerst mal was lernen, die sind noch grün hinter den Ohren und so weiter. Und dann sagen die Jungen den Alten, also der Alte oder die Alte, die wissen, die haben keine Ahnung vom Leben. Und so gibt es diese Spannungen zwischen Jung und Alt in den Gemeinden, in den christlichen Kreisen und diese Generationskonflikte. Aber jetzt siehst du, jetzt kommt Elisabeth und Maria, die alte Frau und die junge Frau. Und beide tanzen, beide hüpfen und beide werden lebendig und beide werden frisch und beide sind schwanger, beide haben das gleiche Schicksal. Und können beide nicht erklären, was mit ihnen los ist, was mit ihnen passiert ist. Da jubelt der eine. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Weißt du, sie singen nicht über den Zacharias oder über den Josef. Die singen über ihren Gott, der so Großes an ihnen getan hat. Oh, mir geschehe, wie du gesagt hast, deine Macht. Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Du hast mich aus dieser Niedrigkeit herausgeholt. Weißt du, der hat vielleicht auch große Träume gehabt, diese liebe Maria. Aber davor ist nichts groß geworden. Sie hat keine Chance gehabt. so Mauerblümchen irgendwo, vergessen, keiner wollte sie haben, aber Gott wollte sie haben, diese Maria. Ich weiß nicht, warum die Maria betet, Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Die hat nur noch einen alten Josef noch gefunden irgendwo. Das war alles, aber Gott hat ihre Niedrigkeit gesehen. Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Und mein Geist jubelt über meinen Gott, meinen Retter, der mich aufgenommen hat, der mich nicht hängen gelassen hat, der mich nicht meinem Schicksal überlassen hat und ja, versucht mal irgendwas, Maria, aus deinem Leben noch zu machen. Vielleicht kannst du noch was machen. Gott weiß schon am Anfang das Ende einer Sache, wie es ausgeht, wie es passiert, was dabei rauskommt. Gott weiß es. Viele wissen nicht, dass die Bibel sagt, dass Gottes Wort so scharf ist und so mächtig ist und so weiter wie ein zweischneidiges Schwert, dass es Gedanken offenbart. Da kommt sie doch durch die Schwelle und schon vibriert das Kind im Bauch. Und wird erfüllt sogar vom Heiligen Geist. Wie das passiert, bitte frag mich nicht. Ich bin kein Frauenarzt. Ich bin nur Pastor einer Pfingstgemeinde oder pfingstlichen Gemeinde und so weiter. Es geschieht so viel Merkwürdiges, wenn geisterfüllte Menschen zusammenkommen. Wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammenkommen, da ist Jesus gegenwärtig. Plötzlich tut sich was. Maria macht sich auf den Weg da von Nazareth, das ist 150 Kilometer weg bis vor den Toren von Jerusalem und all den Bergland von Judäa, Lukas Kapitel 1, Vers 39 bis 45, schau dir diese Geschichte an, lies diese Geschichte. Weißt du, solltest eigentlich, wenn du Weihnachten feierst, nicht nur die Hirtengeschichte da lesen, wo der Engel kommt von Bethlehem und der Engel erscheint. Nein, weißt du, richtige christliche Christmette, die dauert 2,5 Stunden. Die dauert 2,5 Stunden. Früher die Leute, die katholischen Leute in den Bergen, also ich habe einmal so eine Christenmette mal im Bayerischen Wald dabei gewohnt, weil wir im Bayerischen Wald auch damals wohnten. Die hat 2,5 Stunden gedauert. Da wurde das Evangelium gelesen und diese Stelle vom Evangelium gelesen und diese Stelle, was doch alles sich zusammengetragen. Die ganze Geburt Jesu wurde abgerundet. Lies mal in der Weihnachtszeit, wenn du Zeit hast und nicht einschlafen kannst, lies mal die ganze Weihnachtsgeschichte von Anfang bis zum Schluss, bis Jesus sich taufen ließ. Und da wirst du merken, wie viel Stoff da drin steckt, Glaubenspower, wie viel Ermutigung drin steckt und was Weihnachten wirklich ist, was das Kommen Jesu wirklich ist. Mein Geist jubelt. Gott weiß, was du brauchst. Und da steckt in diesen Botschaften steckt unheimlich viel drin. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg, heißt es da, und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Und sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind. Ja, was sagt dir das? Elisabeth, mit dir stimmt was nicht. Hast du Schüttelfrost? Das Kind hüpft. Was es auch immer gewesen ist, ich lasse es euch, denkt drüber nach, fantasiert. Weißt du, die Bibel lässt Freiraum für unsere Fantasie, für unsere Gedankengänge. Was ist das alles gewesen? Weißt du, die meisten Leute, die haben Angst vor Meditation, fangen an darüber nachzudenken. Was ist das gewesen? Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Weißt du, wenn der jemand hat mir geschrieben, als ich über Maria am Mittwoch gepredigt habe. Also, wir sind nicht katholisch, wir wollen mit Maria nichts zu tun haben. Ohne Maria hättest du keinen Jesus. Hätte Maria das Baby abgetrieben, hättest du keinen Heiland. Müsstest nochmals 2000 Jahre warten. Verstehst du? Da gibt es die ganzen frommen Pfingstler, Freikirchler und Evangelikale. Ja, wir sind nicht katholisch, aber hier steht es. Gesegnet bist du, Maria. Und alle Frauen werden dich selig preisen. Wir beten Maria nicht an, aber ich bin dankbar der Maria, was sie alles getan hat. Für Jesus, wegen Jesus. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Dieses Ave Maria. Ich bin auch so von den Pietisten versaut worden, zeitlang. Ich habe gedacht, na, Ave Maria, das ist katholisch. Nein, aber das ist ein Gruß des Engels. Gesegnet bist du, Maria. Und die Frucht deines Leibes. Weißt du, sie hat Jesus ausgetragen. Stell dir mal vor, Sie hat nicht nur mit Jesus, dass sie Jesus gekannt hat, an Jesus geglaubt hat. Nein, sie hat Jesus ausgelebt. Sie hat wegen Jesus einen dicken Bauch gehabt. Wer bin ich, sagt die Maria, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat. Eigentlich ist es ein bisschen so eine Anspielung auf den Zacharias. Der Zacharias hat nicht geglaubt. Er ist stumm geworden. Aber er sagt, guck mal, dieses kleine Ding, das hat geglaubt, aber du glaubst nicht. Selig ist die, die geglaubt hat. Und dass sich erfüllt, was der Herr ihr gesagt hat oder sagen ließ. Selig ist die. Weißt du, die Menschen, die glauben, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist und das stimmt, die sind selig, die anderen sind unselig, die sind unglücklich. Mit ihnen, die sind traurig, die sind in dieser traurigen Lebensphase, weil sie das nicht geglaubt haben. Und Maria sagt, Zacharias, guck mal, du bist nicht so wie diese junge Frau. Elisabeth ist das Mundstück, die das sagt, was in Maria vor sich geht, ihre Gedanken ihr offenbart, sie bestätigt und dergleichen. Gott kennt uns. Gott kennt uns ja und er weiß, wo du lebst, er weiß, was dein Problem ist. Und Maria sagt plötzlich, oder die Elisabeth sagt all das plötzlich zu, nein, die Elisabeth sagt alles zu Maria plötzlich. Weißt du, was mit dir los ist? Du bist die begnadigte Frau, du trägst den Messias in dir. Sie weiß plötzlich, dass etwas mit ihr los ist. Und deshalb, ich finde, geistliche Menschen, die haben einen Geist der Erkenntnis, einen Geist der Offenbarung, die müssen gar nicht groß wissen. Die schauen sich nur an und die verstehen einander. Geistliche Menschen, die brauchen keine große Diskussion. Wo kommst du her? Wer bist du? Wie heißt du? Nein, knapp und kurz und so weiter. Und dann weißt du, was los ist. Und voll Heiligen Geistes weiß, sagt die Elisabeth. Im Psalm 139, Vers 1 und folgende Verse steht geschrieben, Herr, du erforschst mich, du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne, du verstehst alles, ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und du siehst alle meine Wege, du bist es. Und plötzlich wurde Jesus, Gott, Heiliger Geist, reell in der Mitte von zwei Personen. Wenn zwei geisterfüllte Menschen zusammenkommen, ist die Gegenwart Gottes präsent. Da brauchst du nicht große Veranstaltungen, Glocken und was sonst noch was. Weil Christen bekommen gerade in schwierigen Zeiten unheimliche Kräfte. Plötzlich ist es so, als wenn sie sich schon immer kennen und verstehen und so weiter. Plötzlich sind sie ergriffen und plötzlich reden sie, als wenn sie schon immer zusammen gewesen wären. Also wie ist es passiert, wenn ich irgendwo hingehe und ich habe die Leute nie gekannt, bin den Leuten nie begegnet in meinem Leben und plötzlich sind wir so, als wenn wir schon immer zusammen gewesen wären. Das ist es, wenn du mit gläubigen Menschen, die eines Geistes sind, auf der gleichen Wellenlänge sind, auf der gleichen Frequenz, plötzlich gibt es Kommunikation. Und so ist es auch hier gewesen, Elisabeth und Maria. Christen also in schwierigen Zeiten bekommen übernatürliche Motivation voneinander. Die peppeln sich hoch, powern sich einander gegenseitig hoch. Es geht, als Kind Gottes erlebt man eigenartige Dinge. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Wenn du Gott lobst und preist, wird das Böse in deiner Umgebung gestoppt. Um dich herum sind vielleicht 1000 Teufel. Es gibt da nur einen, aber Dämonen. Und vielleicht ist die Hölle los, aber in dem Augenblick, du anfängst Gott zu loben und zu preisen, Weihnachtslieder zu singen, Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Und ich sag's noch 1000 Mal, Gott liebt auch mich und dich und uns. Weißt du, da hält der Teufel nicht aus. Preise Gott und der Teufel wird in deiner Umgebung nicht aushalten. Hast Weihnachten, hast deine Bescherung. Und du brauchst Bescherung. Weißt du, sonst bist du leer. Lobe den Herrn, denn der in dir ist, ist der Stärkere, der Größere, der Bessere. Du musst dich nicht fürchten vor den dunklen Mächten. Weißt du, jetzt beginnt ein neuer Tag mit Jesus. Eine neue Zeitrechnung. Wir schreiben 2013 nach Christus. Nach Christus. Also wenn du deine Rechnung schreibst, du schreibst jetzt nach Christus. Eine neue Zeit, eine neue Epoche. Du musst dich nicht schämen und du musst dich nicht beleidigen lassen oder dich gar aufgeben, denn in dir ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus im Bauch, im Herzen, an der richtigen Stelle. Das ist, was uns glücklich macht. Ich rede so. Weißt du, als ich meinen Rundbrief verschickt habe und dann habe ich geschrieben, stellt euch mal vor, Maria hätte Jesus abgetrieben, hat einer geschrieben, aber so dürfen wir heute doch nicht denken. Doch, wir leben im 20. Jahrhundert. Heute ist das möglich. Die hätte zu irgendeiner Caritas, Diakonieberatung oder Allianzberatung gehen können und das Kind wäre abgetrieben, hätte sie ihre Bescheinigung gehabt und das Kind hätte abgetrieben werden können. Und die Sache wäre vorbeigegangen. Weißt du, da gibt es heutzutage nicht mehr diese Moralvorstellungen von damals. Mama Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, ich bleib dabei, ich halte mich an deine Verheißung, an dein Wort. Und Jesus ist eine Realität geworden. Für sie, für die Welt. Und ich möchte noch bei dieser Predigt sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit und gerade sowieso nach Hause, müsst ihr sowieso Vorsicht laufen. So, aber ich möchte ein paar Gedanken noch weitergeben. Weißt du, selbst Embryonen nehmen etwas wahr. Selbst Embryonen, die noch nicht geboren sind, nehmen etwas wahr. Glaubt doch nicht der Wissenschaft und den Ärzten und so weiter. Auch die nehmen was wahr. So kommt hier Embryo Johannes und Embryo Jesus. Die kommen zusammen und da funkt es plötzlich. Das hat nichts nur mit Maria und Elisabeth zu tun, sondern mit denen, die hier präsent sind. Die nehmen was wahr. Wir haben eine Wahrnehmung in der unsichtbaren Welt. Und plötzlich freut sich das Kind. Mein Herr kommt. Ich bin sein Bote, sein Herold, sein Diener. Zwei Ungeborene, Johannes und Jesus, haben eine Wahrnehmung. Jesus in deinem Herzen und Jesus in meinem Herzen. Plötzlich gibt es Wahrnehmung. Da funkt es. Und du merkst manchmal, wenn du mit Leuten redest, das sind auch solche Embryonen. Weißt du, da weißt du ganz genau, was der im Kopf, im Herz hat. Hat es nicht mit dem Kopf zu tun. Leute, weißt du, wir müssen aufhören, mit dem Kopf zu arbeiten. Wir müssen anfangen, mehr mit dem Herzen zu arbeiten. Denn im Herzen geschieht das Große. Und da spürt man gleich, was im Herzen los ist. Und plötzlich ist eine Wahrnehmung, der hat Jesus. Und der andere, du kannst mit jemandem reden, der kann noch so fromm sein, noch so scheinheilig und noch so süß sein. Aber da ist der Teufel drin. Und du sagst, da stimmt, die Kommunikation ist nicht da. Aber der redet so süß. Der Teufel redet auch zuckersüß. Und schmeichelt und schleimt und schmiert. Wir müssen nicht immer nach dem, was vor Augen ist, gehen. Die Bibel sagt, Gott hat uns bereitet, etwas, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Und plötzlich spürt sich, da muss Maria und Elisabeth gar nicht groß erzählen voneinander und ihre Biografie runterleiern. Nein, da spürt man plötzlich, da ist was passiert bei mir. Ja, bei dir auch? Ja, bei mir ist auch was passiert. Kann es auch nicht erklären. In keines Menschen Herz gekommen. Wenn Gott in das Leben eines Menschen tritt, dann wird alles plötzlich neu. Und da spürst du plötzlich, hier ist etwas anderes. Da gibt es keinen Vergleich. Und plötzlich ist man ein Original. Elisabeth ist ein Original und Maria ist ein Original. Obwohl sie altersmäßig sehr weit auseinander sind. Eine ganze Generation oder gleich zwei womöglich. Mit Jesus beginnt eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue Zeit. Eine ganz neue Generation, eine ganz neue Gesellschaft, ein ganz neues Volk, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles. Ratzeputz alles. Neu geworden. Alles neu geworden. Er wirft alles um. Einfach die alte Geschichte kannst vergessen, dass du jetzt alte Omi bist und alte Zacharias oder eine Jungfrau. Vergiss das alles, das, was du bist. Jetzt fängt Gott mit einer ganz neuen Geschichte. Deine Vergangenheit kannst du total vergessen. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, Jesus in dein Leben hineinkommt, kannst du deine Vergangenheit total auslöschen, vergessen, abschalten, in den Müll werfen. Der hat nichts mehr dir zu sagen. Deine ganzen Verletzungen, den ganzen Schmarrn kannst du alles vergessen. Es ist alles neu geworden, Brüder und Schwestern. Das ist Weihnachten. Jetzt fängt was Neues an. Neue Erlebnisse. Weißt du, und das andere versinkt so langsam und geht unter und setzt sich im Meer der Vergessenheit. Und wir werden plötzlich andere Menschen. Wir bekommen plötzlich neue Chancen. Maria ist kein Mauerblümchen mehr, die so heimlich verlassen wird von diesem Josef, der so gerecht ist oder verlassen werden sollte. Das ist kein Mädchen mehr, das einfach sitzen gelassen wird. Nein, Gott hat hier mit null angefangen und Gott macht weiter. Gott schreibt weiter seine Geschichte. Jesus bringt uns in eine ganz neue Situation, ganz neu versetzt uns sein Reich, ins Himmelreich. Und wir fangen plötzlich in einer ganz neuen Dimension zu leben. Und das, was du jetzt mit Jesus anfängst, wenn du ehrlich bist und wenn du aufrichtig bist und wenn du eine ganze Sache mit Gott machst, und das setze ich voraus, sonst anders kannst du alles vergessen, halbe Sachen bringen nichts. Halbe Sachen bringen nichts. Vergiss es. Aber wenn du eine ganze Sache machst, dann plötzlich bist du in einer anderen Welt. Bist du in einer anderen Welt? Dann ist es dir egal, was der Herr Josef denkt und was der Herr Priester denkt. Und was seine Vorgesetzten denken. Und was der Fürst sowieso und König sowieso denkt. Da kümmerst du dich nicht mehr um diese Dinge. Und ich sage euch, das ist ein bisschen bitter für die Fürsten und Mächtigen dieser Welt. Wenn ein Kind Gottes Gott wirklich erlebt hat, dann ist er nicht mehr zu haben und zu kontrollieren von dieser Gesellschaft. Dann wird er von einer anderen Macht kontrolliert. Von Gottes Macht. Und dann geht er lieber ans Kreuz und sagt, hängt mich auf, wenn ihr wollt, aber ich werde meinem Glauben nicht absagen. Das sind die ganzen Märtyrer der ganzen Kirchengeschichte hindurch. Es ist also nichts zu vergleichen mit den Reichen dieser Welt oder den Systemen dieser Welt oder den Gesetzen dieser Welt. Maria macht sich auf von den Bergen in Nazareth runter zu den Bergen Judäas. Von den Bergen Galiläas zu den Bergen Judäas macht sie sich auf und geht runter. Und bis 7 Kilometer vor Jerusalem bleibt sie stehen. Bleibt sie stehen nördlich von Jerusalem, da am Jaffa-Tor, also 7 Kilometer vom Jaffa-Tor entfernt, dieses kleine Dörfchen. Ein Karim heißt es heute, heißt eigentlich Weinbergquelle, weiß ich nicht dazu. Also gütige Quelle. Man kann es auch mit gütige Quelle übersetzen. Und dort ist Johannes geboren worden. Dort hat Zacharias ein Landhaus gehabt wahrscheinlich. Und dort ist sie dann geblieben, denn du musst vorstellen, plötzlich läuft die alte Frau, die auch Oma ist, mit einem dicken Bauch durch die Stadt, durchs Dorf zum Einkaufen. Sie sagt, das kann ich nicht. Also Zacharias bringt sie vorsorglich da in dieses Dorf und sagt, bleib dort. Und weil sie dort allein ist und Zacharias seine Arbeit noch verrichten muss in Jerusalem, dann gibt der Heilige Geist der Maria den Auftrag, geh zu Elisabeth. Geh zu Elisabeth, deine Verwandten. Und nach einigen Tagen machte sich Maria auf, Lukas 1,39, auf dem Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Lukas 1,39. Und das ist wahrscheinlich ihre erste lange Reise von der Maria. Ihre erste lange Reise. Sie sind etwa 150 Kilometer von Nazareth bis darunter. Und muss vorstellen, für eine schwangere Frau, ein weiter Weg. 150 Kilometer. Ob sie das allein gemacht hat oder Josef sie begleitet hat, weiß ich nicht. Das steht nicht in der Bibel drin, ist auch gar nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, sie ging runter. Vielleicht hatte Josef auch gesagt, jetzt gehst du, Maria, auch zu deiner Verwandten Elisabeth. Dort seid ihr beide gut aufgehoben. Vielleicht. Wir wissen nicht, was das alles so veranlasst hat, was die Hintergründe gewesen sind. Aber auf jeden Fall, Gott hat alles zusammengefügt, was zusammengehört. Und ich sage euch, auch was zusammengehört, wird Gott immer zusammenfügen können. Menschen denken, was sie wollen, können fantasieren, so viel sie wollen, können die Umstände total falsch sein, wie sie wollen, aber Gott macht es so richtig. Und so ist es passiert. So ist es passiert. Einige Tage, denn 150 Kilometer schaffst du nicht in einem Tag. Also, selbst wenn du mit dem Fahrrad fährst, schaffst du es nicht. Also 150 Kilometer, das ist ein paar Tage gewesen, die sie gebraucht hat. Und die Reise war bestimmt auch nicht ungefährlich, denn sie musste ja durch das Gebiet der Samariter gehen. Und die Samariter waren nicht freundlich für jüdische Menschen damals. Die haben gesagt, ach ja, macht lieber einen Umweg, wenn ihr dann nach Jerusalem wollt von Galiläa. Also es war eine ziemlich schwierige Sache, aber sie hat die Schwierigkeiten alle auf sich genommen, denn sie wollte dorthin, wo Gott sie haben wollte. Geschwister, manchmal sagen die Leute zu mir, ja, warum kommen die da von dort und dort und dort zu dir in Gottesdienst? Warum? Es gibt ja so viele Kirchen um die Ecke. Nein, aber weil sie dort von Gott berührt und von Gott gesegnet werden, genau dort wollen sie hin. Auch wenn der Weg schwierig manchmal ist, unkompliziert. Sie gehen trotzdem dorthin. Auch wenn sie durch die bösen Leute hindurch müssen. Und die dann stehen und sagen, gehst du dahin? Weißt du, ich rede das Blaue vom Himmel, ich weiß. Manchmal stehen die Leute da und sagen, also gehst du auch dorthin? Und versuchen andere noch abzuhalten, dass sie dort nicht hinkommen und dass sie zu uns nicht kommen. Ich habe schon Leute gesehen, da verteilen sie Zettel und werben die Leute ab. Da zu ihren Sekten und Kreise und Grüppchen und Hauskreise und was es auch sonst ist. Aber sie gehen durch, mitten durch sie hindurch. Sie gehen mitten durch sie hindurch und lassen sich nicht von dem Pöbel abhalten. Von den Samaritern da, von diesem ganzen Mischvolk, die so vermischt sind mit allen möglichen Philosophien und Irrlehren und was weiß ich. Und Süppchen. Die Maria ist durch Samaria hindurchgegangen, vom Gebirge oben in Nazareth bis runter nach diesem Örtchen dort, wo sie die Elisabeth getroffen hat. Und der Engel des Herrn hat einen kleinen Hinweis gegeben, Maria, wenn du hinkommst, pass auf, Elisabeth ist schwanger. Der Engel hat den Hinweis gegeben und sie ist schon im 6. Monat. Also, pass auf, sie hat schon alles gewusst, bevor sie zu dieser Elisabeth kam. Ist es nicht erstaunlich? Geisterfüllte Menschen wissen, bevor sie irgendwo hingehen, was mit ihnen los ist, was mit ihnen passiert. Wie sie das erfahren, ob es im Traum, im Gesicht. Weißt du, Gott wirkt auf mysteriöse Art und Weise und bereitet uns schon auf die Dinge zu, dass wir nicht einfach blind ins Fettnäpfchen langen. Pass auf, Elisabeth ist schon schwanger. Guck mal, als Ananias zu Saul zum Tarsus gehen sollte, dann ist der Ananias schon innerlich vorbereitet. Pass auf, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Du siehst auch da kooperiert. Oder als Cornelius da den Petrus rufen soll, da hat der Petrus schon seine Vision gehabt und der Cornelius seine Engelerscheinung gehabt. Und die gehen aufeinander zu, ist schon alles passiert, alles vorbereitet. Der Tisch ist im Angesicht ihrer Feinde bereits gedeckt. So wirkt Gott. Da ist alles schon perfekt. Das ist es, was Psalm 23 sagt. Im Angesicht unserer Feinde deckst du den Tisch. Der Teufel, dem können die Hörner wachsen, so viel sie wollen. Und der kann wüten und brüllen und toben, so viel er will. Und Gott deckt den Tisch im Angesicht ihrer Feinde. In irgend so kleines Tälchen bereitet Gott was Großes vor. Durch diese beiden Frauen. Die sind alle vorbereitet. Die sind nicht einfach irgendwie nur, einfach die kommen zusammen. Und was passiert jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Die wissen ganz genau, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, was nacheinander passiert. 3 Monate lang bleibt die Maria dort. Eine tolle Zeit, 3 Monate. Und im Augenblick ihrer Begegnung zeigt sich, dass auch Elisabeth also eine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist hat. Also nicht nur Maria ist im Heiligen Geist, sondern auch Elisabeth. Ohne den Heiligen Geist wird man die göttlichen Dinge nie und nimmer begreifen. Deshalb, ich bedauere alle Antipfingstler, alle die den Heiligen Geist ablehnen oder die mit dem Heiligen Geist nichts zu tun haben oder vor dem Heiligen Geist Angst haben. Ich bedauere sie, die sind arme Tröpfe. Arme Tröpfe. Weißt du, es ist so, als wenn sie den grauen Star hätten. Die sehen was, aber alles so vernebelt und im Dunst. Elisabeth, sie preist Maria um ihres Herrn willen. Und sie preist sie selig. Selig werden dich alle Frauen preisen. Und sie erkennt ihren Herrn in ihr. Noch etwas, was mir groß ist in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Weißt du, wenn Gott Menschen segnet, dann guckt man nicht und da ist man nicht mal auf den anderen neidisch. Weißt, die hat mehr wie ich. Maria, dieses junge Ding, hat mehr gehabt als die alte Elisabeth. Ihr Herr ist in ihr drin. Und sie hat nur den Knecht, den Boten, den Herold. Wenn Gott wirkt, dann sind sie alle so beschäftigt und so mit hineingenommen, dass sie gar keine Zeit haben, sich da neidisch und eifersüchtig übereinander zu sein. Die freuen sich beide, dass Gott sie segnet und dass Gott mich segnet. Und wir haben gar keinen Grund, über den anderen neidisch zu sein, ihr Lieben. Elisabeth spürt schon beim Willkommensgruß die Wahrheit über die Gegenwart Gottes in Maria, wer bin ich? Hände hoch. Wer bin ich? Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wer bin ich? Und dann fängt sie an, das Magnifikat zu singen und zu preisen. Hochpreiset meine Seele die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über meinen Gott, meinen Retter. Aber sie singt nur nicht nur für das, was Gott an ihr getan hat, sondern sie singt, was Gott für das ganze jüdische Volk getan hat, was Gott für die ganze Welt getan hat. Alle Frauen dieser Welt werden dich selig preisen, Maria. Und dein Volk, und dann ganz besonders, und er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, was er versprochen hat, von wegen Weltuntergang. Ein neuer Anfang ist da. Da, wo die einfach, ja, probieren wir mal mit Schriftgelehrten und so weiter, wo die nur ein bisschen weiter doktorten und weitermachten, da passiert etwas Großes. Da kommt etwas Neues. Der Messias, der Heiland, der Erlöser. Und sie singen ihre Freudenlieder. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voller Hochmut sind und stürzt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht das Niedrige. Die beiden Frauen, also ich kann mir vorstellen, tolles Duett. Die singen und preisen Gott. Im göttlichen Auftrag sind sie unterwegs. Keiner ist eifersüchtig auf den anderen und keiner ist neidisch. Oft bei Frauen ist es so Zwietracht. Wer ist die Größte von uns? Wer ist die Schönste im Lande? Dann gucken sie im Spiegel, wer ist die Schönste? Du kennst ja von all diese Märchen und diesen Neidgedanken. Elisabeth ist nicht neidisch auf Maria, das junge Ding da. Und die war jung, denn sie wusste noch von keinem Mann und sie war vielleicht 12 Jahre, vielleicht 14 Jahre maximal, aber sie war nie älter. Und dann ist sie gar nicht neidisch, dass Gott gerade sie gebraucht und nicht mich für den Herrn zur Welt zu bringen. Viele Christen kommen oft nicht weiter, weil sie neidisch, eifersüchtig sind und anderen nichts gönnen. Deshalb kommen sie nicht weiter. Deshalb drehen sie sich immer nur im Kreis. Und ja, aber mich, lieber Heiland, segne mich. Ich brauche deinen Segen. Elisabeth, sie sagt, wer bin ich? Weißt du, die stellt sich in den Hintergrund. Wer bin ich? Den meisten Leuten fehlt Demut in ihrem Glauben, in ihrer Geistlichkeit. Manche sind so super geistlich, aber die merken gar nicht, dass sie so voller Stolz sind. Ich gehe nur nach dem, was der Heilige Geist mir sagt. Und wie der Heilige Geist mich führt. Nein, sie sagt, wer bin ich, dass die Magd, die Frau, die den Herrn in sich trägt, dass die gerade zu mir trägt? Gläubige Menschen sind demütige Menschen. Denen steigt der Heilige Geist nicht in den Kopf. Und sie bilden sich nicht ein. Sie sind ganz normal auf dem Teppich. Die bilden sich nicht ein. Oh, ich. Verstehst du? Und immer noch größer. Nein, der Heilige Geist fördert nicht dein Ego. Er baut dein Ich auf, wahrscheinlich, innen drin. Das ist ganz klar. Dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein. Und du entdeckst deine wahre Identität. Aber nicht dein Ego. Der wird nicht gestreichelt. Und Maria geht zu Elisabeth. Weißt du, was soll ich dort suchen bei dieser alten Frau? Was habe ich dort bei der Omi? Sie geht in dieses Taldorf und vor den Toren Jerusalems. Und hier nimmt sich Gott die beiden noch einmal an. Noch einmal begegnet der Herr ihnen. Und er nimmt sich seines Knechtes Davids an und sie preisen und sagen, oh, Israel wird noch einmal geschüttelt, Israel wird noch einmal von Gott heimgesucht, Israel wird noch einmal einen Boten, noch einmal den Propheten bekommen, Israel wird noch einmal gesegnet werden. Und das war die Sternstunde Israels, das war die Stunde, wo Gott Israel heimsuchte, wo der Elia kam nochmals durch den Propheten, wo er noch einmal hier diente und dann war vorbei die ganze Sache. Aber es war die Chance für das Volk Gottes, für das Volk Israel. Maria jubelt, dass noch einmal Gott eine Chance dem Volke gibt. Noch einmal. Zweimal ist der Tempel schon zerstört worden. Also noch einmal kriegen sie. So wie einst die Miriam, so preist sie, dass jetzt Gott einen Durchbruch geschaffen hat. Endlich nach 400 Jahren Schweigen. Kein Prophet mehr, keine Weissagung mehr, keine Offenbarung mehr. Nur noch Makkabäer und Schriftgelehrten und Pharisäer und Sadduzäer und Essener und was weiß ich, was für andere Organisationen noch auftauchen. Jetzt endlich mal ein Prophet. Endlich mal ein Prophet. Weißt du, dieser prophetische Geist plötzlich wirkt. Meine Seele preist die Größe meines Herrn und mein Geist jubelt über meinen Gott. Mein Geist jubelt über meinen Gott und sie sagt, der Herr hat große Dinge, so unerhörte Dinge an mir getan. Er hat so viel Gnade an mir erwiesen. Sie preist den Herrn. Sie dankt Gott für die Gnadenwerke, die sie gar nicht fassen kann. Die sie gar nicht fassen kann. Die Gnade, die er an mir erwiesen hat. Gnade bleibt Gnade. Liebe bleibt Liebe. Weißt du? Und die Gnade kann man nur in Liebe erwidern. Ich preise den Herrn, ich preise den Herrn, ich preise den Herrn. Herbei, eure Gläubigen. Kennst du dieses Weihnachts- und Adventlied? Herbei, ihr Gläubigen. Die Gläubigen treffen sich hier. Und sie ziehen alle Register, ihre Seelen ziehen alle Register, alle Gemütskräfte. Und die junge Maria darf Jesus austragen, was für eine Gnade. Und die Elisabeth darf den Johannes austragen, was für eine Gnade. Noch im hohen Alter, noch einmal ein Kind bekommen. Was für eine Gnade. Weißt du, neues Leben. Es ist nicht, als wenn sie ein Lotto gewonnen hätte. Weißt du, manche freuen sich, wenn sie ein Lotto gewinnen. Jetzt endlich haben wir ausgesorgt. Von wegen. Das fangen die Sorgen erst richtig an. Jetzt fangen die Sorgen erst richtig an. Etwas Lebendiges. Wir müssen uns nicht mit Sachen abgeben. Wir müssen uns mit Leben abgeben. Mit Menschen. Menschen sind wichtiger wie Sachen. Auch in der Weihnachtszeit. Menschen sind wichtiger als Sachen. Aber wir stellen manchmal Sachen im Vordergrund. Menschen sind wichtiger. Und hier. Das geborene oder ungeborene Leben. Das ist wichtiger. Und sie glaubt mit dem Herzen. Und gut, so. Weißt du, mit dem Herzen kannst du nur Gott begreifen. Mit dem Herzen kannst du nur Gott erleben. Nicht mit dem Kopf. 30 Zentimeter ist es zu hoch, Geschwister und Freunde. Einzig allein die Wahrnehmung Gottes wird mit dem Herzen wahrgenommen. So du mit dem Herzen glaubst. Und dann nachher mit dem Munde bekennen. Aber es ist noch nicht immer im Kopf. Immer noch im Herzen. Und sie signalisiert den Lob Gottes. Sie preist, dass sie so voll Dankbarkeit sein darf, dass sie so danken kann, dass Gott sie angesehen hat. Mein Geist jubelt. Und was heißt es? Meine innere Energie jubelt über Gott. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. So wie ein Vogel mit den Flügeln flattert sie. Kann ich mir so vorstellen? Diesen kindlichen orientalischen Glauben. Meine ganze innere Kraft. Meine ganze innere Verfassung, mein ganzes Sein jubelt über Gott. Wann hast du Gott so gelobt, dass du nicht mal anders konntest, dass du fast geplatzt bist? Ich werde nie vergessen, wir haben mal in der Friedrichstraße einen Gottesdienst gehabt, das war so ein gesegneter, schöner Gottesdienst. Da steht doch einer, ein bisschen dicker, da steht einer, die Knöpfe spannen und so weiter. Und dann sagt er, lieber Gott, hör auf zu segnen. Alter Mann, erwachsener Mann, reifer Mann, und sogar Beamter. Oh Gott, segne mich. Oh, du segnest mich. Es ist so wunderbar, deine Gegenwart ist so wunderbar. Herr, wenn du nicht aufhörst zu segnen, platze ich noch. Wann bist du so weit gewesen, wo du kurz vorm Platzen warst? Dass du nicht mehr anders konntest. Weißt du, wenn Gott dich segnet, dann jubelt dein Geist. Dann hast du keine Worte mehr. Dann fällt dir nichts mehr ein. Wenn du ehrlich bist, und wenn du siehst, wie groß der Herr zu dir ist, wie gütig, wie barmherzig, wie gnädig du bist, dann reagierst du total ganz anders. Du sagst, danke Herr. Und dann sagst du, ich liebe dich, Herr Jesus. Und da, ja, wir haben jemand gehabt, es war so eine schöne Stunde und so eine gesegnete Stunde, und diese Person ging auf, während die anderen alle standen und Gott anbeteten, ging diese Person auf die Knie und sagte, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. Und plötzlich sind die Leute in der Umgebung so angesteckt worden, die sind auch auf die Knie gegangen. Ach, ich liebe dich, Herr Jesus. Weißt du, wenn du Jesus liebst, steckst du andere Leute mit der Liebe Gottes an. Das große Problem ist, die meisten lieben Jesus gar nicht. Sie lieben nur vielleicht mit dem Verstand und mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Sie ging auf, verstehst du, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. Du musst nicht große Gebete sprechen. Manche denken, die müssen gewaltige Gebete sprechen, so wie, ja, hochgelobt, Majestät, herrlicher König. Und noch Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Nein, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. gehst auf deine Knie, du findest keine Worte, kannst nicht fassen. Liebe ist es, was die anderen entzündet. Liebe zu Gott. Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Und Anbetung ist eine Reaktion der Liebe Gott gegenüber. Gott hat mir Gnade geschenkt, ich kann es nicht fassen. Ein Ausdruck einer geliebten Seele ist Anbetung. Lies mal das heute Morgen. Ich habe gedacht, Herr, wo soll ich aufhören eigentlich? Und da blätter ich so in meiner Bibel und dann lese ich das Hohelied, Kapitel 2, Vers 8. Horch, mein Geliebter, siehe da, kommt er springt über die Berge. Mein Geliebter, mein Jesus, mein Heiland, mein Gott, mein Erlöser, der kommt zu mir und er springt über die Berge. Hohelied 2, Vers 8. Salomo bringt es auf den Punkt hier. Mein Geliebter, horch, mein Geliebter kommt über die Berge. Über die Berge Samarias, über die Berge Galileas, über die Berge Judäas, der kommt über die Berge zu mir. Genau das passiert hier bei Maria und Elisabeth. Er springt über die Berge, schickt keine SMS, das gab es damals noch gar nicht, oder ruft mich an oder schickt eine Mail. Nein, er springt über die Berge. Mein Erlöser springt über die 7, 8, 10, 20 Berge, die da sind, was die Berge auch immer bedeuten. Springt über alle Hindernisse, alle Blockaden, alle Schwierigkeiten. Er kommt über die Berge. Dein Jesus kommt zu dir über deine Sorgenberge. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Soll er kommen? Erwartest du ihn? Dein Geliebter kommt aus einer anderen Welt, kommt von dort oben. Und er bringt die Freudenbotschaft. Und dann sagt der Prophet, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen und Freude bringen. Freu dich, dein Heiland kommt zu dir. Weißt du, obwohl die Maria selbst nicht viel hat und nicht viel von diesem eigentlich dem ganzen Drum und Dran hat, aber sie bringt Jesus zur Welt. Über die Berge kommt mein Geliebter. Mein Herr kommt zu mir, sagt die Elisabeth. Sie darf geben und sie opfert sich, diese Maria. Sie profiliert sich nicht. Andere werden durch ihren Jesus gesegnet, später gesegnet. Sie kommt gerade über die Schwelle und schon begrüßt sie die Elisabeth mit lauter Jubel und Freude. Echte Christen lassen andere auch an ihrer Freude teilhaben. Sie sind nicht nur ich und mein Heiland. Ich möchte mit Jesus in einer Hütte wohnen. Ja, lass auch die anderen noch drin wohnen. Auch die anderen solltest du mit hineinnehmen in diese Hütte. Ich muss hier noch was holen. Weißt du, geteilte Freude ist doppelte Freude. Echte Christen beteiligen andere an dieser göttlichen Freude, an dem Erlebnis, was einem widerfahren ist, an diesem Erbarmen, das man bekommen hat. Ich möchte euch ermutigen einfach, Weihnachten ist eine Zeit des Teilens, des Mitteilens. Mein Geliebter springt über alle Berge, Hohelied 2. Echter Liebhaber schaut nicht auf die Hindernisse. Liebe ist ein Geheimnis, das du nicht erklären kannst. Und wenn du das erklären könntest, wäre es nicht mehr ein Geheimnis und nicht mehr Liebe. Es wäre dann nur irgendwie mit welchen Hintergedanken man liebt, weil man etwas davon haben will. Wenn man verliebt ist, weißt du, dann ist es so wie im Rausch. Michelangelo hat ein Bild gemalt von Johannes dem Täufer, wie Jesus auf ihn zukommt. Und als ich dieses Bild einmal gesehen habe, betrachtet habe, habe ich gedacht, Johannes, bei dir stimmt was nicht. Weißt du, als ich ihn sah, dieser Johannes der Täufer, der zeigt auf Jesus, siehe, das ist das Lamm Gottes. Aber seine Augen sind, als wenn er betrunken wäre. Als er im Rausch wäre, in einer Ekstase wäre. Er verdreht die Augen. Das Lamm Gottes kommt, das der Welt Sünde trägt. So hat er es gemalt. Weißt du, wenn dein Geliebter kommt, dann bist du wie im Rausch. Da kannst du alles vergessen. Kannst die Zeit vergessen. Kannst die Umstände vergessen. Kannst alles vergessen. Einfach siehst alles mit anderen Brille, mit anderen Augen. Da erscheint alles in einem anderen Licht. Und dann klingt ganz was anders. Du kannst sagen, so spricht der Herr. Weißt du, das klingt hart und derb und grob. Und dann, das klingt dann süß, wenn du das hörst. Verstehst du? Du hörst plötzlich Liebe heraus. Nimmst ganz anders auf. Erlebst und erfährst es ganz anders. Wie betrunken. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Dass mein Herr zu mir kommt. Ihr ganzer Körper zittert, ihr Geist ist voller Freude, über Gott überrascht. Wann warst du zum letzten Mal über Gott überrascht? Wann hast du, das ist dann, wo du das letzte Mal Weihnachten erlebt hast. Wo warst du das letzte Mal über Gott überrascht? Wo hat Gott dich überrascht mal? Durch irgendeinen Menschen, durch irgendeinen Umstand, durch irgendeine Begebenheit, durch irgendeine Geschichte. Es ist so. Weißt du, plötzlich ist sie so überrascht und die Worte, die sie so redet, klingt es so, als wenn sie ihrem Lebensretter danken würde, der ihr Leben gerettet hat, der sie aus dem Wasser gezogen hat. Sie war dem Tod geweiht und sie ist noch einmal gerettet worden, noch einmal davon gekommen. Wer bin ich, dass mein Erlöser zu mir kommt? Wer bin ich? Mein Geist jubelt, das ist mein Thema. Und sie lebt wieder auf, weil sie ihren Lebensretter spürt, ihren Lebensretter merkt. Wer bin ich, dass mein Herr zu mir kommt, dass er mit mir spricht, dass er sogar über die Berge zu mir kommt, 150 Kilometer weit. Einfach das Opfer auf sich nimmt und einfach marschiert dieses Mädel und hat keine Angst und geht hin das, und macht diese große Strapaze, nimmt diese große Strapaze auf sich, ein gefährlicher Weg, und sie kommt über die Berge zu mir, Elisabeth. Er kommt zu dir, der Heiland. Klopft bei dir an. Heute, morgen, vielleicht übermorgen. Und bist du auch so weit? Kann er dich auch erreichen? Kann er dir auch die Liebe bringen? Wir sind auch so oft so verschlossen, so abgekapselt. Wir lassen niemand an uns ran, weil wir so verletzt und so verwundet sind, so verbittert sind. Wir wollen mit niemandem zu tun haben. Da gucken wir aufs Telefon, wer ruft heute an? Ah, heb nicht ab. Für die Liebe gibt es keine Entfernung, keine Grenzen, keine Hindernisse, kein Unmöglich. Echte Liebe überwindet alle Blockaden, alle Kritik, alle Widerstände, allen Schmutz, allen Dreck. Das ist egal. Jetzt kommt die Maria mit den hier so einen weiten Weg zu mir. Bei der Geburt Jesu, das ist überall voller Freude, alles voller Jubel. Deshalb haben wir auch Lichter. Was ist es? Nicht ein Fest der Dunkelheit, wo man in Nacht und Nebel so düstere, dunkle Feste feiern muss. Nein, wir zünden ein Licht an. Und es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Wir haben keinen Grund, über die Dunkelheit zu schimpfen. Da hat die Dunkelheit nichts von uns davon. Wir entzünden Licht, ein kleines Licht an. Und es ist stärker als jede große Dunkelheit. Der Herr hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und was ist mit uns, mit dir, mit mir? Ist bei dir nichts passiert? Hat Gott dich nicht berührt? Weißt du, wir sollten Weihnachten, wenn wir Weihnachten feiern, wir sollten gar nicht mal so richtig ruhig stehen können, nicht mal ruhig sitzen können. Wir sollten einfach jubilieren. In uns müsste alles vibrieren. Wir tun oft so, als ich nichts von Gott hätte. Was habe ich schon erlebt? Was hat Gott schon an mir was getan? Alles beim Alten. Ende gut, alles gut. Weißt du, der Psalmist, Psalm 34, Vers 4, der Psalmist sagt, verherrlicht mit mir den Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Die Himmel rühmen, die Himmel erzählen die Größe Gottes. Schau die Sterne, wie sie leuchten, wie sie strahlen. Und wo sind wir Christen? Ja, danke Jesus, schön, dass du da bist. Es war gut, wir gehen wieder nach Hause. Danke Herr Jesus. Verstehst du? So. Merkst du? Weißt du, wer sich deiner annimmt, wer sich deiner erbarmt, wer dir beisteht? In wie vielen Nöten hat dir der gnädige Gott geholfen? Nur dieses letzte Jahr. Aber du lebst nicht nur das letzte Jahr. Du hast schon so viele Jahre und Stunden in deinem Leben verbracht. Und wie viel Gnade hat er dir erwiesen, Treue erwiesen, dich getragen bis jetzt? Bis zu dieser Stunde? Du hast doch Grund zum Jubeln. Wie heißt es von dem Herrn, er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Er handelt hier nicht nur an den leiblichen Nachkommen Abraham, sondern auch an die geistigen Nachkommen. Und bei Gott zählen die geistigen Dinge mehr als die leiblichen. Und die geistigen Nachkommen, die einfach im Glauben stehen, wie der Abraham im Glauben gestanden ist, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und die segnet er. Und deshalb sagt die in diesem Gebet hier, er erbarmt sich der Nachkommen Abrahams, dass kommt nachher dann weiter, die Söhne der Verheißung, die sind nach Galater 3, Vers 29, das sind die, die Christus angehören, die Jesus nachahmen, das sind die wahren Erben Abrahams, die sind die Gesegneten des Herrn und der Herr sucht sie heim. Und du bist auch einer dabei. Seitdem du Jesus aufgenommen hast, dir gehören alle Segnungen der Heiligen Schrift. Halleluja. Die gehören alle Segnungen der Heiligen Schrift, des Alten und des Neuen Testamentes und des Ewigen Testamentes. Wir leben aus dem Glauben, aus der Gnade, nicht mehr aus dem Gesetz oder Abstammung und so weiter. Gott, dein Geliebter kommt über alle Berge. Also mein Herz hat gejubelt heute Morgen, als ich das gelesen habe. Mein Geliebter, mein Heiland kommt zu mir über alle meine Hindernisse zu mir und erreicht mich, wo mich niemand erreichen kann. Und begegnet mir dort, wo mir niemand begegnen kann. Er kommt über alle Berge, über die Berge der Tradition, der Gesetze, über die Berge der Sünde, der menschlichen Ordnungen, der Kirchen und Religionen und der Politiksysteme, über alle Berge. Mein Heiland kommt zu mir und er kommt auch über alle Abgründe zu mir, nicht nur über alle Berge. Und alles, was mich bisher von ihm trennte, er erreicht mir und plötzlich, Elisabeth, bist du zu Hause? Ja, komm rein, Maria. Und plötzlich, Halleluja, 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 Halleluja. Und plötzlich, nicht nur, dass sie sich umarmen, plötzlich ist alles in Bewegung. Zacharias, komm mal her, unsere Maria ist gekommen. Und glaub, du wirst nicht glauben, unser Herr ist in der Maria. Maria kam über die Berge, der Geliebte kam über die Berge. Sie wollte nur sagen, was passiert ist, aber sie musste gar nicht sagen, was passiert ist. Weißt du, in dem Augenblick, wenn zwei geisterfüllte Menschen sich begegnen, da musst du nicht mehr viel erklären, viel predigen oder viel deuten oder viel Kommentare abgeben. Weißt du, plötzlich ist alles da. Plötzlich ist Leben da, plötzlich ist Freude da. Das Kind wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Nazareth hat Maria niemand verstanden. Hätte auch niemand verstanden. Die Gegend war so verstockt und so ungläubig und so selbstgerecht und so scheinheilig. Weißt du, die hätten Maria nicht verstanden. Aber gerade dort, Gott schickt dich dort auch hin, wo du verstanden wirst, nicht wo du nicht verstanden wirst. Deshalb, wenn du zu uns kommst, weißt du, ich verstehe dich nicht, ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Und hier wirst du finden Menschen, die dich verstehen. Die Jungfrau eilt zu der unfruchtbaren Elisabeth und sie denkt, ich muss ihr erzählen, Elisabeth, mit mir ist was passiert. Aber als sie dort ankommt, dann sagt sie, du, mit mir ist auch was passiert. Mit mir ist auch was passiert. Weißt du, beide stehen da, bei beiden ist was passiert. Beide haben Gott erlebt, beide haben mit Gott gesprochen, beide haben eine Engelserscheinung und bei beiden ist der gleiche Engel gekommen, Engel Gabriel. Wie schön. Wie toll, wie großartig. An beiden hat Gott was getan. Beide sind plötzlich verändert. Wenn Menschen Gott begegnen, sind sie gleich verändert. Bleiben nicht mehr dieselben. In ihrem Leben ist etwas einkodiert, etwas eingespeichert. Und du kannst machen, und was du willst. Plötzlich tut sich bei denen was. Sie sind gleich in einem anderen Zustand, in einem anderen Stand. Und es ist toll zu sehen, wie Gott an Menschen wirkt, die sich für Gott bereitstellen und bereithalten. Gott braucht also keine Menschenwerke, weil wenn Gott anfängt zu wirken, dann passiert es alles von selbst. Du musst nur stillhalten. Du musst dich nur gefallen lassen. Du musst nur sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn Gott wirkt, dann muss niemand einem groß was erzählen, wie weit bist du schon? Plötzlich weiß man, plötzlich zeigt sich, wie weit man ist. Und was mit einem passiert ist. Wenn Gott wirkt, dann muss man dir nicht lange irgendwie erklären, pass auf, das kommt das und das kommt das, das kommt das. Das geht automatisch. Das geht automatisch. Da musst du auch nicht lange überlegen, wie sage ich es ihr, wie erkläre ich es ihr, wie bringe ich es rüber. Weißt du, wenn die Sache von Gott ist, dann platzt du rein. Dann geschieht es. Halleluja. Plötzlich geht die Tür auf über die Schwelle und schon ist Bewegung rauf und runter. Und plötzlich weiß man alles. Plötzlich ist alles offenbar. Plötzlich braucht man keine Erklärungen mehr. Wenn Gott wirkt, dann kannst du dir die ganze Mühe, die ganze Aufregung sparen. Weißt du, dann nachts schläfst du vielleicht gar nicht und dann machst du so ein Manuskript oder Umriss. Also was sage ich so, wie fange ich das an? Wenn es so anfängt, fange ich so an. Und weißt du, dann kannst du die ganze Mühe sparen. Es wird euch im richtigen Augenblick das Richtige gegeben, steht in der Heiligen Schrift. Es wird, der Geist wird es euch sagen. Und plötzlich dieses Hochgebet der Elisabeth, plötzlich, oder dieses Gebet, das sie jetzt die Maria so preist, plötzlich ist das vom Heiligen Geist. Und hinterher hat sie gedacht, ja, das habe ich gar nicht gewollt zu sagen. Und sie habe doch sagen müssen. Habe ich gar nicht geplant. Und noch so schön, so dichterisch, so geistvoll, so gesalbt. Wie ist das nur möglich? Verstehst? Plötzlich rollt die Sache wie eine Lawine, die einfach ausgelöst wurde. Gott braucht immer nur Auslöser, mehr braucht er nicht. Und du bist der Auslöser Gottes für eine Lawine des Segens, der Herrlichkeit. Deine ganze Mühe kannst du sparen. Sie kommen von den Bergen runter. Lawinen kommen immer von den Bergen runter. Über die Berge kommt mein Geliebter. Weißt du, du musst es nicht vor den Augen dieser Welt alles austragen. Das ist mir auch noch eine sehr große Sache, dir um das mitzuteilen. Weißt du, die zwei schwangeren Frauen, die tragen das nicht vor der großen Welt groß aus. Weißt du, vor den Nazarener oder von denen in Jerusalem da, den ganzen frommen Gesindel. Verstehst du, die nur immer so beäugelt und sagt, die Alte, können sie sich nicht beherrschen, die zwei? Das noch im hohen Alter mit 80 schwanger, die wird. Verstehst du, muss das sein? Weißt du, geistliche Dinge werden nicht vor den Augen der Welt ausgetragen. Verstehst du das, was ich sage? Soll ich das Deutsch sagen? Vor den Augen der Welt werden geistliche Dinge, die Gott in deinem Herzen pflanzt, nicht ausgetragen. Das musst du nicht im Fernsehen da diskutieren, in Talkshows irgendwo. Nein, geistliche Dinge werden in der Kammer ausgetragen. Im Tal dort unten, vor den Toren Jerusalems. Dort reift Jesus und dort reift Johannes. Fromme müssen keine geistliche Show abziehen. Schaut her, ich bin schwanger. Ich bin schwanger, Jesus ist in mir. Oder Johannes ist in mir. Du musst deine geistlichen Erfahrungen nirgendwo aussagen. Du musst nicht Seelenstriptease machen. Das ist Blödsinn, was viele Christen machen. Gleich Zeugnis geben und erzählen, was mit mir passiert ist. Der Herr hat mir gesagt, ich werde den Messias zur Welt bringen. Im Tal unten. Unsichtbar vor den Augen dieser Welt. Wichtig ist es, dass du tust, dass du austrägst, dass du Gott gehorchst. Dort konnten sie in aller Ruhe ihren Glauben austragen, ihren Glauben ausleben, Gott loben und preisen, anbeten. Maria verlässt Nazareth, Jesus verlässt den Himmel, verlässt die Herrlichkeit. Weißt du, mein Geliebter kommt zu mir, nimmt die Strapazen auf sich. Er will einfach bei dir und bei mir sein, dieser Heiland, der Heilige Geist will bei uns sein. Er kommt zu uns. Und solange Maria bei der Elisabeth ist, solange wird ermutigen sie sich gegenseitig und dienen einander, die Alte der Jungen und die Junge der Alten. Die Junge kommt zu der Betagten. Weißt du, es ist erstaunlich, wie man sich ergänzt, wie man einander dient. Das Höhere kommt zu den Niedrigeren, Maria zu Elisabeth, Christus zu Johannes. Und später wird sogar der Herr Jesus vom Johannes getauft. Ja, ich muss von dir getauft werden, aber nicht, dass ich dich taufe. Du bist doch der Messias, der Heiland. Nein, sagt Jesus, ich muss das tun. Ich muss diesen Weg gehen. Ich muss von dir getauft werden, Johannes. Du siehst also, da dient der Kleinere dem Größeren. Und das offenbart sich auch in dem Gruß Maria. Das Kind jubelt, das Kind hüpft und so weiter, wird von Freude erfüllt. Mein Geist jubelt über meinen Retter, über meinen Heiland, über meinen Erlöser. Gott der Güte, der Barmherzigkeit und so weiter, hat auf die Niedrigkeit geschaut, auf die Maria. Gott schaut runter und Gott segnet die Maria, damit was Großes rauskommt. Und Großes offenbart. Gott segnet die Demütigen, ihr Lieben. Die aus Gott geboren sind oder noch geboren werden, die überwinden Berge, überwinden Hindernisse, überwinden Blockaden, die gehen Wege. Weißt du, die kommen weiter. und die erreichen ihr Ziel. Du erlebst doppelte Freude und doppelten Segen. Du verewigst dich, indem du einfach mitteilst. Und zwar der hohe, ja, ich bin Pastor. Ich bin schon 40 Jahre gläubig. Ich. Nein, wir sind alles Diener, glaub mir das. Wir sind alles nur Mitarbeiter. Wir haben nur alle einen Auftrag, Gott zu dienen und was zu geben. Wer bin ich, wer bist du? Wir sind alles Gnadenkinder. Nicht nur die Maria, die Gesegnete voller Gnade. Nein, jeder Einzelne, hab keine Angst, über deine Berge zu gehen. Sei nicht so stolz und bleib nicht oben auf die Berge. Dort ist die Luft sehr dünn, auf diesen hohen Bergen. Und es ist sehr kalt und der Wind weht sehr stark. Je höher du auf dem Berg bist, desto stärker sind die Winde. Also komm runter ins Tal. Dort wird Jesus ausgelebt und ausgetragen. Der Engel sagt zu ihr, du Gnadenvolle, Lukas 1, 28, du Gnadenvolle. Maria ist voll der Gnade, das, was sie erlebt. Hab keine Angst. Du wirst reichlich belohnt. Du wirst reichlich belohnt, wenn du deinen Jesus auch an andere teilhaben lässt. Deine Erfahrungen anderen mitteilst. Weihnachten ist nicht nur ein Egoistenfest, nur hamstern, 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 hamstern. Das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest, wo man mitteilt und Maria teilt ihren Jesus überall mit. Das ist mein Kind. Mein Sohn. Du wirst reichlich belohnt. Alle Frauen werden dich selig preisen, heißt es von ihr. Jetzt sind alle Schwestern neidisch wahrscheinlich. Jede möchte Marias sein. Voller Gnade oder Gnadenvolle. Maria hat erlebt. Weißt du, sie hat die Kreuzigung erlebt. Ich wünsche nicht, dass du das erlebst, was Maria erlebte. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter. Sie hat Schmerzen um Jesus gehabt, sehr große Schmerzen. Aber dieser Jesus ist auferstanden. Und wo finde ich die Maria wieder? Am Pfingsten bei der Gemeinde. Sie wird erfüllt vom Heiligen Geist. Durch Jesus ist sie nicht ärmer geworden, sondern reicher. Sie hat Jesus losgelassen. Zuerst hat er gesagt, Jesus, du bist wahnsinnig, du gehst fort, die werden dich kreuzigen. Sie hat wahrscheinlich schon geahnt, was alles kommt durch den Weg, den Jesus zu gehen hat. Aber sie hat es losgelassen, sie hat Jesus gehen lassen. Weißt du, auch das letzte Mal, wo Jesus seine Mission anfing, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Da hat sie sich von Jesus gelöst. Und erst als er wieder auferstand, war sie in der Christengemeinde, die gnadenvolle Maria. Wer die Weihnachtsfreude erlebt, der wird also auch die österliche Freude erleben. Der wird sehen, Jesus lebt, Jesus lebt. Und der wird dabei sein auf dem Söller. Der wird offenen Himmel erleben. Der wird die Herrlichkeit Gottes erleben. Der wird wieder bei dem Jubel dabei sein. Ich kann mir sehen, wie die dann in diesem Obergemach getanzt haben. Maria, mittendrin, lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Die war mittendrin in diesem Jubel. Weißt du, es kann sein, dass eine Zeit lang der Jubel verhallt und verklingt, weil du so viele Schwierigkeiten hast, weil du so viele Sorgen hast, weil du so viel Stress hast, weil du so viele Nöte, persönliche Nöte hast. Aber dann kommt wieder der Geist Gottes und dann bist du wieder im göttlichen Karussell und dann jubelst du wieder, bist wieder mitgenommen. Maria ist eine hundertprozentige Pfingstlerin. Auch auf sie setzte sich der Heilige Geist und die Feuerzungen und sie wurde miterfüllt vom Heiligen Geist. Und sie applaudierte und sagte, Petrus, Johannes, gehst du vor? Und sie hat dann andere ermutigt, meinen Jesus, ihr dürft meinen Jesus groß machen. Und das sind die Apostel nachher gewesen, die gesagt haben, wir können nicht lassen zu reden, zu erzählen, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Wer Jesus erlebt hat, wer Jesus erfahren hat, der kann es nicht lassen. Die meisten Leute, die kein richtiges Zeugnis haben und die nicht jubeln können, denen fehlt der Heilige Geist. Einfach, denen fehlt der Heilige Geist. Wenn du den Herrn erlebst, wenn du zu Jesus Herr sagen kannst, als dein König und dein Herr, dann kannst du jubeln. Mein Herr kommt zu mir, über die Berge, mein Geliebter kommt zu mir, der begegnet mir. Maria jubelt. Sie jubelt voller Freude. Also der Jubel zieht sich durch ihr ganzes Leben hindurch. Gelobt sei der Herr, gepriesen sei der Herr, gerühmt sei der Name Gottes. Und wir sollen den Herrn laut rühmen, nicht nur in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie. Ja, das wäre schön, wenn wir mehr singen würden, mehr beten würden, mehr das tun würden. Nein, fang an zu jubeln, spring hoch. Wie hat der Lahme dort in dem Tempel gemacht, als er geheilt wurde? Der ist nicht nur gesagt, Geschwister, lasst uns Gott danken, Gott hat meine Knochen berührt, jetzt ist alles wieder gut. Nein, er hüpfte und sprang und sagte, Leute, betet da nicht da so eure Litanei runter. Nein, preist den Herrn, groß ist unser Gott. Halleluja, er hat uns heimgesucht. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Jetzt muss ich nicht mehr da hocken und betteln. Gott hat mich berührt. Weißt du, wenn mit dir was passiert ist, dann kannst du nicht mehr still sein. Aber bei den meisten ist nichts passiert. Das ist die Tragödie. Bei den meisten ist nichts passiert. Ich glaube, hör doch auf, nur intellektuell zu glauben. Weißt du, es ist wichtig, du musst verstehen, was du glaubst. Aber eigentlich geht es umgekehrt. Zuerst packst du im Herzen, zuerst ergreifst du im Herzen und dann erst, was war denn das eigentlich? Dann versuchst du eine Antwort zu finden. Gibt es so Parallelen in der Bibel irgendwo? Kann ich das irgendwie biblisch belegen? Was ist dann gewesen? Dann gehst du zum Pastor und fragst in der Seelsorge, du, ich habe was ganz Komisches erlebt. Ich kann 7 Sprachen in 5 Minuten sprechen. Was war denn das? Und dann sagt er, ja, das ist genau das, was am Pfingsten passierte. Das hat auch die Maria erlebt, an Weihnachten. Als sie ihren Jesus empfing, die Freude am Herrn. Jemand kam zu mir und sagte, Pastor, ich kann mir nicht mehr helfen, ich muss die ganze Zeit lachen. Das ist doch kein Problem, dann lachst. Irgendwann hört's auf. Lach, weißt du, du hast lang genug, und dann der Person, Gott hat mir dieses Wort angegeben, du hast lang genug geweint und jetzt ist eine Zeit des Lachens für dich gekommen. Weißt du hast lang genug, warst du traurig und depressiv und lang genug bedrückt und lang genug Kummer gehabt und lang genug Traurigkeit gehabt. Jetzt lach doch mal und hör doch nicht auf, lass dich vom Teufel nicht bremsen. Weißt du, das hört schon von selber auf. Und dann kommt wieder eine neue Phase in deinem Leben und ein neuer Abschnitt. Und du musst nicht das an dem Alten wieder weitermachen. Da gibt es dann hier Leute, ja, das war so gesegnet, dieses Lachen im Heiligen Geist. Das kannst du nicht nachäffen und nachmachen und kopieren. Das war vom Heiligen Geist gegeben für die Situation, zu deiner Entspannung, weil du so verkrampft warst. Und Gott will dich entkrampfen. Aber das nächste Mal kommt was anders. Dann strahlst du. Dann glitzerst du. Dann hast du andere Ausdrücke. Dann hast du andere Möglichkeiten des Ausdrucks. Weißt, Gott ist so vielschichtig und so vielseitig. Gott ist kein enger Gott. Himmel können ihn nicht fassen. Das Universum kann Gott nicht fassen. Und je mehr du in das Universum vordringst, desto mehr Herrlichkeiten des Universums entdeckst du und siehst du. Und je mehr du in deinem Gott vordringst, desto größer wird dein Gott. Du darfst nicht stehen bleiben. Naja, schön, also Israel und jetzt Jesus und jetzt der Heilige Geist und jetzt die Gemeinde. Nein, wir fahren fort. Über mein Geliebter kommt über alle Berge. Lass uns aufstehen, er ist da. Unser Heiland, unser Geliebter, unser König, unser Herr, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du Menschen segnest, dass du Menschen berührst und dass niemand hier aus der Versammlung an diesem Adventsgottesdienst rausgeht, ungesegnet. Herr, berühre jedes Herz, lass jeden Maria und jeden Elisabeth sein und lass jeden Zacharias sein und jeden Josef sein und alle, die noch nicht überzeugt sind, so wie Josef. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, ob das alles wahr ist, so mit dieser Maria. Heiliger Geist, überzeugt, du schick einen Engel. Das muss nicht unbedingt Gabriel sein, aber kannst einen anderen Engel nehmen und überzeuge diese Person, dass das, was in uns passiert, das, was wir hier predigen, das, was wir hier wirken, vom Heiligen Geist ist und das nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk ist. Und die Sache Gottes geht weiter. Halleluja. Gottes Werk geht weiter. Gottes Werk geht weiter mit dir und mit mir und mit jedem Einzelnen. Gott ist nicht stehen geblieben und bleibt auch nirgendwo stehen. Er ist ein fortschreitender Gott, ein Gott, der sich weiterentwickelt. Halleluja. Wir gehen von Erkenntnis Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, vom Sieg zu Sieg. Halleluja. Und das ist Weihnachten. Das ist Offenbarung Gottes. Das ist Wachstum im Glauben. Lieber Heiland, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute Morgen, Herr Jesus, und ich rühme deinen Namen. Wir wollen dich jetzt noch rühmen mit einem Lied und dich noch einmal preisen. O großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du auch in alle Ewigkeit. Preis Gott. Halleluja. Amen.